Wir haben heute sehr viel Wind. Das ist schön. Ich saß vorhin auch mit der Predigt noch mal draußen auf meiner Terrasse. Da war auch schön viel Wind. Und dabei habe ich dann gedacht, der Geist des Herrn weht, wo er will. Ich möchte mit uns beten. Du liebender, geliebter Vater im Himmel, segne uns durch dein Wort und durch das, was du uns sagen willst. Ich möchte dich bitten, dass du gerade in diesem Moment ganz besonders nah bei uns bist. Nicht nur in diesem Moment, aber auch gerade in diesem Moment. Herr, gib uns Mut, deinem Wort zu trauen. Gib uns Kraft, auch über die eigenen inneren Hürden hinwegzugehen. Und hilf du uns, Herr, dass wir begreifen, dass wir selbst, und wenn wir 120 werden, immer noch Lehrlinge sind. Vater, sende du uns deinen Geist und öffne du uns Augen und Ohren für deine Wunder. Das bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Ich lese den Predigttext. Regina hat schon gesagt, Lukas 5 sind die ersten 11 Verse und ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Die ist überschrieben, die ersten Jünger. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Boots, Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, »Nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen.« »Meister«, entgegnete Simon, »wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen.« Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da gerade geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, »Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein.« Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Gottes wahres Wort. Liebe Schwester, liebe Brüder, jeder von uns hat irgendetwas, worin er wirklich richtig gut ist. Etwas, von dem man anderen erzählen kann, von dem man berichten kann, was man weitergeben kann. Für manches davon haben wir sehr viel gelesen, für manches davon haben wir viel gelernt oder viel geübt. Der beste Flötist auf der Welt, ich denke an meinen Vater, aber das ist er nicht. Der beste Flötist auf der Welt, der ist nicht der beste Flötist geworden, weil er so geboren wurde. Er hat viel dafür getan. Und manches davon, das hat dann Jahre gebraucht, bis endlich Erfahrung und Wissen sich angesammelt haben, bis man immer wieder etwas noch besser konnte, bis man dorthin kam, wo man jetzt steht. So ist es in unserer Geschichte heute auch. Simon, Andreas, Jakobus und Johannes, diese vier sind erfahrene Fischer. Das sind keine Anfänger. Sie verstehen ihren Job. Sie wissen, was sie tun. Nachts waren sie unterwegs, weil sie wissen, dann sind die Fische besser zu fangen. Und doch, obwohl sie die ganze Nacht unterwegs waren, die ganze Nacht hart gearbeitet haben, es war eine erfolglose Nacht. Da haben sich diese Fischer die ganze Nacht abgemüht und in ihren Booten auf dem großen See Genezareth verbracht, haben all ihr Wissen eingebracht, all ihre Erfahrung, und doch nicht einen Fisch haben sie gefangen. All die Arbeit, all die Zeit, all die Mühe, völlig umsonst. Und jetzt bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihre Netze zu flicken, die Boote zu reinigen und auf die nächste Nacht zu hoffen. Irgendwie ist das trostlos. Diese Erfolglosigkeit dieser vier Fischer, trostlos. Wenn du für etwas brennst und all deine Kraft da hineingibst, dann ist doch alles umsonst. Und nun kommt in diese Situation hinein Jesus selbst und tritt mitten in ihr Leben. Jesus, dieser Sohn eines Zimmermanns. Jesus, der mitten aus dem Land kommt, nicht an der Küste gelebt hat, nicht an der Küste groß geworden ist, der hat morgens keine Schiffe gesehen, der hat abends keine Schiffe gesehen, mitten aus dem Land. Jesus, der eigentlich doch von zu Hause aus von Fischerei nichts versteht, von der See. Jesus tritt in ihr Leben. Simon Petrus und Andreas hatten sich's gefallen lassen, dass er sie fragte, könnt ihr mich rausfahren, und dass sie ihn rausfuhren, damit die Menschenmenge ihn besser hören kann. Doch nun sagt dieser Jesus diesen Fischereiprofis, dass sie nochmal rausfahren sollen, dorthin, wo es tief ist. Mitten am Tag. Die Fischer, die wissen ganz genau, am See Genezareth, da fängt man nur in der Nacht. Am Tag, da verscheucht allein schon der Schatten des Bootes. Wenn es allein nur das Boot irgendwo langfährt, der Schatten, der durch die Sonne auf den Boden geworfen wird, allein dieser Schatten verscheucht schon die Fische. Tagsüber auf dem See Genezareth fischen? Absolut zwecklos, nutzlos, sinnlos. Und dann sollen sie auch noch dorthin fahren, wo es tief ist. Wo doch jeder Fischer am See Genezareth ganz genau weiß, wo die Fische sind am helllichten Tage. Nämlich nahe am Ufer. Und doch, sie hören auf ihn. Hören auf Jesus und fahren am helllichten Tage hinaus, dorthin, wo es tief ist. Wo die Fische einen sehen und weglaufen, wegschwimmen. Und wo sie sowieso nicht sind. Ich könnte gut verstehen, wenn Simon sich fragen würde, was das denn jetzt für einen Sinn machen soll. Da kommt dieser Zimmermannssohn und erzählt mir etwas und jeder Punkt davon ist falsch. All diese Plackerei. Ach Jesus, wir sind die ganze Nacht schon draußen gewesen. Jetzt lass uns wenigstens nach Hause gehen und schlafen. Doch dann passiert's. Entgegen aller Erwartung, entgegen allen Fachwissens, ist da auf einmal so viel in den Netzen, dass sie Hilfe brauchen. Sie brauchen Hilfe, damit die Netze nicht reißen, und danach haben sie Sorge, dass die Boote nicht untergehen, weil sie so viel fangen. Sie haben Sorge, dass ihnen plötzlich dieser wunderbare Fang zwischen den Fingern zerrinnt. Ein Fang, der das Gewohnte bei weitem übertrifft, ja selbst glückliche Tage. Ein Fang, der größer ist, als die Fischer sonst in einer Woche fangen. Ich finde, an dieser Stelle sollten wir uns zwei Fragen stellen. Erstens, welchen Zweck hat eigentlich solch ein Wunder? Und zweitens, warum, lieber Herr Jesus, warum Simon und seine Kameraden. Dass Jesus sich ein bisschen hat rausfahren lassen, das hatte ja einen ganz praktischen Grund. Das hat was mit dem Echo und mit dem Schall zu tun, der übers Wasser getragen wird und der dann viel mehr Menschen erreicht, als wenn er nahe dran ist. Das hat einen praktischen Grund. Und zunächst erscheint es einem doch so, als würde Jesus jetzt sagen wollen, so, ihr habt mich rausgefahren, daran solltet ihr auch ein bisschen selbst partizipieren, da solltet ihr selbst was von haben. Ich belohne euch jetzt dafür, wir fahren jetzt raus, dann fangt ihr nochmal was. Doch für diese Belohnung, da hätte es doch gereicht, wenn sie einen normal großen Fang gekriegt hätten. Auch ein halb großer Fang hätte gereicht. Irgendetwas, was ihnen zeigt, gut, dass du es gemacht hast. So ein Leckerli. Dafür hättest du noch wirklich kein echtes Wunder benötigt. Warum also will Jesus, dass sie mit ihm hinausfahren? Wem will er was beweisen? Will er Simon zeigen, dass so ein Zimmermannssohn, so ein hergelaufener Zimmermannssohn, es besser weiß als die alteingesessenen, erfahrenen Fischer? Will er beweisen, dass ihm, Jesus, kein einziges Fachgebiet fremd ist und dass es kein Fachgebiet gibt, in dem er es nicht besser weiß? Mal ganz ehrlich, so ist Jesus nicht. Nein, es geht darum, dass Simon etwas begreift. Ich möchte darauf hinweisen, zu Hause nochmal die Geschichte nachlesen. Das ist ganz spannend, sie ist ja nicht lang, aber es ist ganz spannend, dass in dieser Geschichte nicht Jesus derjenige ist, der handelt. Um es ganz klar zu sagen, es ist Simon, der handelt. Simon bestimmt über das Boot. Jesus sagt nicht, so, jetzt fahren wir raus und dann wupp, Wind und wir gehen raus. Sondern er sagt zu Simon, lass uns hinausfahren. Und Simon kann sagen, nee. Aber er tut es. Simon bestimmt den Kurs. Jesus sagt, lass uns dahin fahren, wo es tief ist. Auch da hätte Simon zu Jesus sagen können, nee. Aber Simon ließ sich auf das Abenteuer ein. Und das Wunder erfüllt damit seinen Zweck. Denn Simon erkennt, wer Jesus wirklich ist. Da begreift Simon, dass es Gott selbst ist, der da in seinem Boot ihm da begegnet. In diesem kleinen Boot, in diesem Fischerboot, Gott selbst. Und er schrickt davor. Schrecken packt ihn. Denn er weiß, vor Gott kann kein Mensch bestehen. Vor der Heiligkeit Gottes wird alles offenbar. Alles, was du mit dir herumträgst. Vor der Heiligkeit Gottes wird es offenbar. Und voller Angst bekennt Simon Petrus, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Ich finde das so einen ehrlichen Satz. Und wir wissen ja, wenn wir das Ganze uns mal weiterdenken, er hatte damit nicht Unrecht. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Doch statt, dass Jesus jetzt dem Wunsch von Simon einfach entspricht und ihn einfach mal links liegen lässt, dann macht Jesus genau das Gegenteil und beruft in diesem Moment seine ersten 4 Jünger. Genau in diesem Moment, da legt Jesus die Basis für seine Kirche. In dem Moment, in dem er Simon, Andreas, Jakobus und Johannes, 4 Fischer, in seinen Dienst ruft. Was uns zur zweiten Frage führt. Warum gerade diese 4? Wir wissen, Jesus wusste, wo es hingeht. Wir wissen, Jesus kannte die Etappen. Das war jetzt nicht so, dass Jesus da heranging und sagte, ich weiß ja nicht, was passieren wird. Und wir müssen mal gucken, mit wem ich denn vielleicht mich auf den Weg machen könnte und wo ich überhaupt hin muss. Jesus kannte die Etappen, Jesus kannte das Ziel. Jesus wusste, vor ihm und seinen Jüngern, da stehen beschwerliche Fußmärsche auf der Tagesordnung. Jeden Tag werden irgendwelche Dinge zu organisieren sein. Und. Jesus wusste das schon. Warum also bitteschön beruft Jesus nicht wenigstens unter den ersten 10? Die letzten 2 kann man als Bonus nehmen. Aber die ersten 10, warum beruft er dann nicht ein paar Kaufleute, die in jedem Ort irgendeinen kennen, Freunde haben und, Kontakte haben, wissen, wie man neue Kontakte knüpft? Oder Anwälte, die reden können und die man auch mal vorschicken kann und sagen kann, du kannst schon mal einen Bibelkreis machen und dann lässt du schon mal reden und dann schaust du mal, ob du nicht da auch ein paar auch geeignete dann findest, die dann mit können. Oder wenigstens Intellektuelle, bekannte Leute, Promis, wo man dann sagt, ach guck mal, mit denen umgibt sich Jesus. Wow. Jesus kann sich das doch aussuchen. Ganz platt. Wenn er doch an dieser Stelle die Basis seiner Kirche legt, warum nimmt er nicht gleich am Anfang Leute, die wie Paulus sind? So gleich 12 davon. Leute, die wie Paulus sind, die wissen, worüber sie reden, die die Tora auswendig kennen, die denen man nicht nochmal was beibringen muss, jedenfalls nicht von der Basis, sondern nur noch obendrauf versetzen muss. Wenn er sich die doch aussuchen kann, warum nimmt er 4 Fischer? Die Antwort darauf ist zweiteilig. Der erste Teil, er steht im 16. Kapitel des Propheten Jeremia. So spricht Jahwe. Es kommt der Tag, an dem man beim Schwören nicht mehr sagt, so wahr Jahwe lebt, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr Jahwe lebt, der Israel aus dem Land im Norden herausgeführt hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieben hatte. Ja, ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vorfahren gab. Ja, ich rufe dann viele Fischer herbei, spricht Jahwe. Die sollen die Israeliten wie Fische fangen. Jeremia. Die Israeliten wie Fische fangen. Jesus erfüllt eine alte Prophezeiung. Und unbemerkt wird er sie damit über das Volk Israels auch auf alle anderen Menschen ausweiten. So wie bei Jeremia die Menschen nicht gefischt werden sollen, um in die Verderben zu kommen. Wir müssen ja zugeben, die Fische, die die Fischer da jetzt gerade gefangen haben in ihrem Netz, die sollen ja eigentlich in der Pfanne landen. Also nicht ins Verderben sollen die Menschen gefischt werden, sondern zurück in das versprochene Land, Jeremia. So sollen die Jünger, so steht es im griechischen Original, die Menschen fürs Leben, die Menschen zum Leben hin fangen. Am ehesten ist da das Bild mit dem Schiffbrüchigen, das Bild, was wir nutzen können. Wie wenn Schiffbrüchige aus dem Wasser gefischt werden. Simon soll Menschen fischen, damit sie das wahre Leben finden. Das würde ja schon reichen. Also wenn er einfach eine alte Prophezeiung erfüllen würde damit, dass er Fischer beruft, das würde ja schon reichen. Ich bin aber überzeugt, es gibt noch einen anderen Grund dafür. Es ist ja schon besonders, dass er da Menschen beruft, die jede Nacht in ihr Schiff stiegen, in ihr Boot, und den schwankenden Boden eigentlich als das Normale empfanden. Wenn man mit einem Seemann spricht, der mehrere Monate unterwegs war, der fühlt sich die ersten Wochen ganz schön komisch, wenn er dann wieder an Land ist. Der Boden schwankt nicht. Das ist irgendwie unheimlich. Und Jesus beruft jetzt also Leute, für die das normal ist, dass der Boden schwankt. Für eine Reise, wo nichts mehr schwankt. Das ist für diese Fischer gewesen wie eine Reise in eine fremde Welt. Eine Expedition. Und der Grund, der zweite Grund, das sind wir. Vor ein paar Wochen, da hat unsere Landeskirche die neuesten Mitgliedszahlen veröffentlicht. Aktuell hat die Landeskirche noch ungefähr 2,5 Millionen Mitglieder. Mit zuletzt 30.000 Austritten, 3.500 Eintritten, 41.000 Verstorbenen und knapp 20.000 Taufen. Tendenz? Wenn das eine Aktiengesellschaft wäre, Für die dauerhafte Sicherheit dieser Aktien würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen. In einer Kirchengemeinde in der Hannoverschen Stadtmitte, in der ich mal Kirchenvorsteher war und in der ich hin und wieder aushelfe als Prediger, da waren vor 10 Jahren noch jeden Sonntag 80 Menschen da. Mir erzählte der Küster, dass sie selten über 20 sind. Und ich selbst war letzten Sonntag in dieser Kirchengemeinde als Teilnehmer, habe mich in die letzte Reihe gesetzt. Wir waren zu 11. Es waren immer über 80 Leute da. So wie Simon und seine Kameraden eine schlechte Nacht gehabt haben, bevor Jesus in ihr Leben trat. So scheint es mir, dass unsere Kirche insgesamt, zumindest unsere Landeskirche, auch eine nicht so gute Zeit hat. Wir stecken quasi mittendrin in dieser schweren Nacht. Und doch höre ich in all diesen Zahlen, in all diesen Worten und Nachrichten, da höre ich hinein ganz fein die Worte von Jesus. Hab keine Angst. Oder wenn ihr es nachher zu Hause nachlest, in der Luther-Übersetzung, auch schön, fürchte dich nicht. Jesus beruft in unserem Predigttext als allererstes 4 Fischer. Ich möchte das nochmal wiederholen. 4 Fischer, die weder wissen, wie man große Reden hält, noch wie man lange Wanderungen organisiert, die nicht mal eine weitere Sprache sprechen. Er beruft Menschen, die ein Talent, eine Gabe haben. Nämlich hier das Fischen. Und führt sie über sich selbst hinaus. Wenn die das nicht gekonnt hätten, was Jesus ihnen zugetraut hat, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen. Die vergangene erfolglose Nacht und dieser wunderbare Tag, der dann kam, die machen deutlich, dass Simon und seine Kameraden selbst mitten in ihrem eigenen Gebiet, in dem, was sie kannten, was sie völlig der Gnade Gottes ausgeliefert waren. Und in dem Moment, in dem sie sich ganz auf ihn einlassen, ich sage es nochmal, Jesus hat sie nicht gezwungen. Er hat gesagt, lasst uns das tun. Und sie lassen sich darauf ein. In diesem Moment, in dem sie sich ganz darauf einlassen, in diesem Moment sind sie erfolgreich. Obwohl Jesus Simon und seine Kameraden handeln lässt, ist nicht das Handeln der Fischer das Wunderbare. Denn nicht auf menschlichem Handeln ist unsere Kirche gegründet, sondern allein auf Jesus Christus. Deshalb liegt auch die Zukunft und Erfolg der Kirche in Wahrheit nicht darin begründet, ob unsere Mitarbeiter, ob die kirchlichen Mitarbeiter besonders fleißig sind oder besonders mutig. Das sind nicht unsere Hände, die diese Kirche wirklich bauen, sondern es sind die Hände Jesu Christi. Und er nutzt uns. Ohne Jesus, da hätten die Fischer hinausfahren können, so oft sie wollten. Sie hätten sich anstrengen können, so viel sie wollten. Es ist nicht so, dass man sich nur ordentlich anstrengen muss. Und dann hat man einen wunderbaren Erfolg. Aber wenn die Kirche allein der Autorität von Jesus Christus folgt, ihn als einzigen wahren König verkündigt und sich ganz darauf verlässt, dass er es schon machen wird, dann kann es sein, dass unter den ungünstigsten Bedingungen, wo alle Experten vorher sagen, das wird nichts, Tief, Tag, das wird nichts, dass man überreichen Ertrag einfährt, Menschen zum Leben fischt. Warum nun also hat er gerade 4 Fischer berufen? Weil Jesus uns voraus ist. Er kennt den Wert jedes einzelnen Menschen. Der lässt sich nicht von irgendwelchen Zahlen irgendwie ins Boxhorn jagen. Der lässt sich auch nicht sagen, naja, der Simon, so richtig mutig ist er aber nicht. Er kennt das Herz der Menschen. Er kennt die Gaben der Menschen, und zwar sogar die Gaben und Talente, die wir selbst an uns noch gar nicht erkannt haben. Er kann jeden brauchen. Weil er durch dich und durch mich handeln will. Ein Satz von Bonhoeffer. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Bonhoeffer. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Gemeinde, Gemeinschaft, Kirche, das ist kein Selbstzweck. Wir sind eben kein Fischereiverband. Und durch Zahlen kann das auch alles nicht ausgedrückt werden. Ob wir 2,5 Millionen Mitglieder haben oder 3, 1,8 oder 5, das mag manchen freuen, wenn die Zahlen steigen, und manchen ängstigen, wenn die Zahlen sinken, weil das eigentlich Entscheidende ist der Glaube des Einzelnen. Und nicht die Anzahl der Karteikarten. Jesus berief damals 4 Fischer. Und er ruft noch heute. Hör hin. Es ist manchmal nur ganz fein. Hör hin. Er ruft dich. Und er will dich brauchen. Lass uns beten. Jesus Christus, du unser Herr, du unser Heiland, hab Dank dafür, dass wir deine Schüler sein dürfen. Hab Dank dafür, Herr, dass du nicht aufhörst, uns zu rufen, selbst wenn wir taub sind oder uns taub stellen. Hab Dank dafür, Herr, dass du in uns Dinge siehst, die wir selbst nicht von uns erwarten. Hab Dank dafür, Herr, dass du über das Oberflächliche, über das Augenscheinliche hinausschaust. Dass du uns dahin führst, wo wir selbstständig gar nicht so unbedingt hingegangen wären. Aber mit dir, da haben wir Mut. Herr, so führe du uns, dass wir dir dienen dürfen. Führe du uns, dass wir ganz selbst zeigen, wie glücklich, ja, wie froh du uns machst, weil du uns zum Menschen, weil du uns zum Leben geführt hast. Herr, hab Dank für deine Gnade. Amen.